Ensign Brian O'Halloran ächzte und bemühte sich, das riesige, unglaublich schwere Bauteil festzuhalten, dessen Namen ihm in dem Moment entfallen sein musste, als er sich einen Bandscheibenvorfall geholt hatte. Er war sich ziemlich sicher, dass ein Teil des Problems darin bestand, dass sein Partner, Ensign Jeff Anderson, hinter ihm auf einem Felsen saß, statt ihm dabei zu helfen, dieses enorme, was auch immer es war, an eine Verbindungsstelle der neuen Hauptwasserleitung der Siedlung anzuschließen. Als seine Knie durch die Anstrengung weich zu werden begannen, flehte O'Halloran:
»Würde es dich umbringen, mir mal eben zu helfen?«
»Ja, würde es«,
sagte Anderson, der gen Horizont starrte.
»Es bringt mich um, dass wir hier festsitzen und diese Routinearbeit erledigen, weil es doch viel mehr gibt, was wir tun könnten.«
Einen Moment lang betrachtete er O'Hallorans missliche Lage, dann fügte er hinzu:
»Du solltest das absetzen, bevor du dich verletzt.«
Als ob Anderson einen Zauberspruch aufgesagt hätte, rutschte O'Halloran der ganze Haufen Schwermetall aus der Hand. Er sprang zurück, gerade noch rechtzeitig, um seinen Fuß zu retten.
»Na, großartig«,
murrte er und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Jetzt ist es wahrscheinlich kaputt.«
»Hör auf, rumzumeckern«,
sagte Anderson und wischte sich eine blonde Haarsträhne aus dem Gesicht.
»Du kennst doch die erste Regel des Handwerks. Wenn's klemmt, mach's mit Gewalt. Wenn's kaputt geht, dann muss es eh repariert werden.«
O'Halloran, der um das Bauteil herumlief, antwortete:
»Es hat nicht geklemmt. Ich habe es fallen lassen, weil du mir nicht geholfen hast.«
Er trat einen Schritt zurück und strich sich über seinen dunklen Spitzbart, während er über das Problem nachdachte. »Wie zum Teufel sollen wir es zurück in Position bekommen?« Anderson zuckte desinteressiert mit den Schultern.
»Wen interessiert's?«
Er zeigte in den meergrünen Himmel über ihnen.
»Schau dir diesen wunderschönen Tag an. Die Sonne scheint, die Luft ist klar, wir sind gesund und nicht mehr als 1 Kilometer entfernt ist eine ganze Kolonie voller Frauen. Gamma Tauri 4 liegt uns zu Füßen und du machst dir Sorgen um ein...«
Er hielt inne und schielte auf das merkwürdig geformte Teil. »Sag mal, was ist denn das überhaupt für ein Ding?«
»Ich habe keine Ahnung«, erwiderte O'Halloran abwehrend. »Ich dachte, du weißt, was das ist.«
»Kaum zu glauben, dass wir beide Abschlüsse in Ingenieurswissenschaften haben sollen«, bemerkte Anderson trocken.
»Wir sollten uns wirklich schämen.«
O'Halloran umrundete das Bauteil noch einmal.
»Wie sollen wir das bloß bewegen? Das wiegt bestimmt ein paar hundert Kilo.«
Anderson verschränkte die Arme.
»Warum fragst du mich? Du bist derjenige, der es fallen gelassen hat.«
O'Halloran machte Anstalten, sich auf seinen Partner zu stürzen, der zurückwich und beschwichtigend die Arme hob.
»Hey, jetzt mal halblang. Jetzt beruhig dich erstmal und dann helfe ich dir.«
»Wie großzügig«, blaffte O'Halloran zurück. »Wenn du von Anfang an deinen Job gemacht hättest, wäre das alles gar nicht passiert.« Er schlug frustriert die Arme über den Kopf zusammen.
»Warum habe ich mich von Parson dazu überreden lassen, ihre Schicht zu übernehmen? Ich sollte heute nicht mal hier sein.«
»Ich weiß warum«, sagte Anderson. »Du bist in sie verschossen und hast gedacht, du könntest so bei ihr punkten.«
»Ach, das ist doch gar nicht wahr«, protestierte O'Halloran.
Anderson nickte wissend.
»Oh, doch, das ist es. Seit 4 Wochen hocken wir auf diesem Drecksplaneten, installieren Abwasserkanäle, schaufeln Gräben und verlegen Kabel. Und die ganze Zeit über schmachtest du sie an. Das ist doch echt erbärmlich. Mir ist es fast peinlich, dich zu kennen.«
O'Halloran schüttelte den Kopf.
»Oh nein!« »Oh ja, Kumpel. Was ja auch zufälligerweise genau das ist, was du die liebreizende Lieutenant Parson eines Nachts in deiner Kabine schreien hören willst, oder?«
Während er erneut versuchte, das schwere Dings da hochzuheben, sagte O'Halloran durch zusammengebissene Zähne:
»Du denkst immer nur an das eine, oder?«
»Stimmt gar nicht«, erwiderte Anderson. »Manchmal denke ich auch an Eishockey.«
Ein scheußlicher Schmerz breitete sich in O'Hallorans Bauch aus. Er war sich ziemlich sicher, dass ihm durch die pure Anstrengung jeden Moment ein inneres Organ explodieren würde. Er ließ sich wie ein nasser Sack auf die riesige Maschine fallen und murmelte:
»Viel Glück dabei, auf diesem Staubhaufen genug Eis für ein Eishockeyspiel zu finden.«
»Oh, du Kleingläubiger«, erwiderte Anderson. 4 Jahre Ingenieurwissenschaften an der Sternflottenakademie und das ist das Beste, das dir einfällt? Viel Glück dabei, auf diesem Staubhaufen genug Eis für ein Eishockeyspiel zu finden? Wenn wir hier 580 Liter des modernsten gewerblichen Kühlmittels, das die Menschheit kennt, zur Hand haben?«
O'Halloran rollte mit den Augen. »Das ist für das Lebensmittellagerhaus. Ich glaube nicht, dass sie es sehr schätzen würden, wenn wir es für eine Eisbahn aufbrauchen.« aber nur, weil ihm die nötige Wertschätzung für diesen Sport fehlt.« Anderson ließ sich neben O'Halloran nieder, der sich gegen das massige Maschinenteil gelehnt hatte. »Aber wir könnten das ändern.« O'Halloran schlug mit der Faust gegen das Gerät, um den hohlen Widerhall zu hören. »Erstmal müssen wir dieses Ding anschließen.« Anderson zog eine Grimasse. »Sagt wer?« O'Halloran war entrüstet. »Sagt Lieutenant Commander Al-Khaled. Es war ein direkter Befehl.« »Und das hält dich davon ab, den aufregendsten Hockey-Nachmittag deines Lebens zu verbringen? Ach, so kann man doch nicht leben, mein Freund.« Vor ihnen flirrte die karge Hügellandschaft in der unbarmherzigen Sommerhitze. O'Halloran blinzelte in den grellen Sonnenschein. »Wie lange denkst du, würde das Eis halten?« »Keine Ahnung«, erwiderte Anderson. Er zählte etwas an seinen Fingern ab und murmelte Unverständliches, bevor er mit einer Antwort herausrückte. »Na ja, so ungefähr 12 Minuten?« »Komm der Mühe wert«, sagte O'Halloran. »Klingt wie mein Lebensmotto, Kumpel.« Die Minuten flossen dahin, ein dunstiger Nachmittag brach an, und die beiden jungen Offiziere waren dabei einzudösen, als plötzlich hinter und über ihnen eine tiefe Stimme losdonnerte. »Mittagsschlaf, meine Herren!« Die beiden Männer krabbelten auf ihre Beine und drehten sich zu Lieutenant Commander Mahmoud Al-Khaled um, dem kürzlich beförderten zweiten Offizier des Raumschiffes Lovell und dem Anführer ihres SCE-Teams. Der dunkelhäutige Mann sah ungemein akkurat aus und vollkommen unbeeindruckt von der trockenen Bruthitze, die sich seit einigen Tagen über die New Boulder-Kolonie gelegt hatte. O'Halloran fand seine Sprache zuerst wieder und stammelte los. Das heißt, wir haben gerade an dem hier dran gearbeitet und hatten ein wenig Schwierigkeiten, dass sie an das andere Dings da anzuschließen. Und Al-Khaled fragte Anderson, wollen Sie mal einspringen?
Ich glaube, was Ensign O'Halloran damit sagen will, Sir, ist, dass dieses Ding hier wirklich, naja, unglaublich schwer ist.
Der Lieutenant Commander schaute auf den Apparat, dann zurück auf die beiden Junior-Offiziere. Natürlich ist es das, Anderson. Deswegen habe ich Ihnen ja auch gesagt, Sie sollen ein paar Antigravitatoren mitbringen. O'Halloran drehte sich ganz langsam zu Anderson und flüsterte ihm mit aufrichtigem Hass zu, »Ich werde dir sowas von in den Hintern treten.« »Das gucke ich mir gerne an«, sagte Al-Khaled mit einem Grinsen. »Später. Jetzt will ich dieses Filtersystem bis 1800 laufen haben. Sie beide werden jetzt im Eilschritt zurück ins Lager laufen, den Lastenheber organisieren, hierher zurückkommen und das hier fertig machen. Und zwar sofort. Wegtreten.«
»Aye, aye, Sir«,
sagte O'Halloran nickend. Er schnappte sich Anderson am Ärmel und zog ihn mit sich in Richtung Lager, wo die restliche Ausrüstung des SCE-Teams aufbewahrt wurde. Ausnahmsweise spielte Anderson mit und folgte ihm. Die Hitze war gnadenlos, und die Tatsache, dass ihnen befohlen worden war zu laufen, machte das Ganze noch gemeiner. »Ein Filtersystem«, sagte Anderson mit einer Lässigkeit, die O'Halloran stets an ihm bewundert hatte. »Na ja, jetzt wissen wir wenigstens, was es ist.« O'Halloran keuchte verärgert.
»Dafür kriege ich dich dran.«
»Na sicher«, erwiderte Anderson.
»Ich hasse dich«,
stieß O'Halloran hervor. Anderson nahm im Laufen einen tiefen Atemzug, stieß ihn langsam wieder aus und sah lächelnd in den Himmel.
»Ach, was für ein wunderschöner Tag. Warum vermisst dir nichts die Laune?«
Verwundert antwortete Anderson.
»Warum sollte es? Muss toll sein, ein Soziopath zu sein«, sagte O'Halloran.
»Ist ganz nett«, erwiderte Anderson.
»Also, da wir jetzt ja zurück ins Camp laufen...«
»Nein«, sagte O'Halloran vorausschauend.
»Und wir eh diese ganze Kühlflüssigkeit haben...«
»Nein«, beharrte er. »Willst du denn nicht den Einheimischen beibringen, wie man Eishockey spielt?« O'Halloran machte seinem Ärger Luft.
»Es gibt hier keine Einheimischen, du Idiot! Das ist eine Kolonie! Das sind alles Siedler!«
»Siehst du«, gab Anderson zurück, »genau deswegen hast du nie Spaß. Bei dir endet immer alles in einem Definitionsstreit.
Diese Antigravitatoren sind besser voll aufgeladen«, knurrte O'Halloran.
»Ja, warum denn?« fragte Anderson sarkastisch.
»Weil ich sie, sobald wir diese Filtereinheit angeschlossen haben, dazu benutzen werde, um dich tief in die Wüste zu befördern.«
Lieutenant Commander Mahmoud Al-Khaled schritt durch die Reihen voller Fertighauselemente und versuchte sich selbst davon zu überzeugen, dass die Hilfe, die er und sein Team den Siedlern der New Boulder-Kolonie anboten, die Gefahr ausglich, die er vor ihnen geheim hielt. Alle Gebäude an der staubigen Hauptstraße sahen identisch aus. Die eintönigen grauen Kästen waren alle nach dem gleichen Baukastenprinzip gebaut, wurden vom selben Hauptgenerator mit Strom versorgt
und standen in Reih und Glied, was auch immer nötig ist, um die Illusion von Ordnung im Chaos zu schaffen, dachte Al-Khaled. Die Hütten waren durchnummeriert, 3 Hauptziffern, um die nächstgelegene Kreuzung anzuzeigen, und hinter einem Bindestrich 2 weitere Ziffern für die Produktionsnummer. Ein paar geschäftstüchtige Seelen hatten sich die zusätzliche Mühe gemacht, behelfsmäßige Schilder über ihre Türen zu hängen, um ihr Gewerbe anzuzeigen. Eisenwaren, Zahnarzt, Klempner, Mechaniker. Die Siedlung war rasch angewachsen. Trotz des trockenen äquatorialen Klimas auf Gamma Tauri 4 war der Boden recht fruchtbar. Mit der richtigen Bewässerung war er als landwirtschaftliche Nutzquelle außerordentlich vielversprechend. Als Techniker wusste Al-Khaled um den Nutzen von Dilithiumkristallen, aber er sah auch ein, dass für Menschen Früchte, Getreide oder Gemüse manchmal wichtiger waren als eine weitere Kristallladung, um einen Warp-Antrieb zu betreiben. Er griff nach hinten und wischte sich den Schweiß aus dem Nacken. Dass er so frei lag, war seltsam für ihn, weil er daran gewohnt war, sein Haar länger und leicht ungekämmt zu tragen. Aber das Klima auf Gamma Tauri 4 hatte ihn von den Vorteilen des kurzen, von den Dienstvorschriften empfohlenen Haarschnitts überzeugt. Normalerweise machte ihm die Hitze nichts aus. Er vermutete, seine nahöstliche Herkunft machte ihn gegenüber hohen Temperaturen unempfindlicher. Es war ein diesiger Tag, und im gleichen Moment, in dem er seine klimatisierte, provisorische Unterkunft am Rande der Siedlung verlassen hatte, war ihm die stechende Sommerhitze wie eine Feuerwalze entgegengekommen. Immer noch besser, als auf dem Schiff eingepfercht zu sein, entschied er. Obwohl er die Lovell inzwischen als sein Heim ansah, genoss er doch die Zeit, die er auf einem Planeten verbringen durfte. Er ging um eine Ecke und verließ das starre Netz der Hauptstraßen in Richtung eines großen Gebäudes, das ein wenig abseits stand, die örtliche Einsatzzentrale seines Teams. Abgesehen vom roten Emblem der Vereinigten Föderation der Planeten, das an die Wand des Gebäudes gemalt war, und dem SCI-Logo auf der Tür, sah es genauso wie jede andere Hütte hier aus. Es war umgeben von einer wahllosen Sammlung von Ausrüstung, Antigravitatoren, 4- und 6-rädrige Geländewagen, um die Landschaft zu erkunden, Seismo- und meteorologische Messgeräte, Bagger, Geräteschuppen voller Bau- und Bohrmaschinen und einem Shuttle, das zur Fernaufklärung eingesetzt wurde. Als er am Eingang ankam, öffnete sich mit einem dumpfen Geräusch die magnetische Verriegelung der Tür. Das Tor glitt mit einem sanften Zischen zur Seite und das Stimmengewirr der Personen im Raum und über Funk drang heraus. Al-Khaled trat ein und die Tür schloss sich hinter ihm. Der Hauptraum hinter der Tür war eng und vollgestellt. Ein Dutzend Tische, an denen jeweils 2 Techniker oder sonstige Spezialisten saßen, waren in 3 Reihen von einer Wand zur anderen gequetscht. Jeder Tisch war gepflastert mit Landkarten von Gamma Tauris einziger Landmasse, einer ungleichmäßigen Sichel, die sich über fast 2/3 des Planetenumfangs erstreckte, von den subarktischen bis zu den subantarktischen Breitengraden und mehr als 83% der Planetenoberfläche bedeckte. Ergänzt wurden diese topografischen Darstellungen von verschiedenen Scans und Untersuchungsergebnissen, unterirdische Wasserreservoirs, Mineralvorkommen, Wettertabellen, Pläne für die von der New Boulder-Kolonie ausgehenden Ausweitung ziviler Infrastruktur. Es war ein enormer Kraftakt, diese bis vor 3 Jahren vollkommen unbelebte Welt in eine autarke Zivilisation zu verwandeln, die eines Tages vielleicht sogar andere ernähren könnte. Al-Khaled schritt durch den brechenvollen Raum auf eine unbeschriftete Tür zu, als er Lieutenant Kurt Davis, den 2. Offizier seines SCI-Teams, mit ausgesprochener Eile auf ihn zukommen sah. Davis' glattrasierter Schädel reflektierte die Oberlichter, die blendendes Licht in den ansonsten schwach beleuchteten, fensterlosen Arbeitsraum brachten. Am Ende einer Tischreihe hatte er Al-Khaled eingeholt. »Sir«, sagte Davis, »Captain Okagawa versucht, Sie zu erreichen. Er sagt, er hat Neuigkeiten von Vanguard.« »Ich nehme an, er hat Ihnen nicht zufällig gesagt, was das für Neuigkeiten sind?« Wie er erwartet hatte, schüttelte Davis den Kopf. »Nein, aber es klang nicht gut.« »Das ist es nie«, erwiderte Al-Khaled. »Danke, Kurt.« Als Al-Khaled an ihm vorbei zur unbeschrifteten Tür gehen wollte, sagte Davis, »Sir, ich bitte um Erlaubnis, zur Lovell zurückzukehren.« Der Leiter des SCI-Teams drehte sich, um seinem 2. Offizier mit einem wissenden Grinsen ins Gesicht zu schauen. »Haben Sie Angst um Ihren Maschinenraum, solange er in Lucianos Händen ist?« »Ganz und gar nicht«, sagte Davis. »Margot weiß, dass sie nach Hause geschickt wird, wenn ich ihn nicht so vorfinde, wie ich ihn verlassen habe. Ich will nur zurück, weil ich hier nichts zu tun habe.« Er zeigte auf den Raum voller Spezialisten und fuhr fort. »Die Leute wissen, was sie tun, Mahmoud. Sie brauchen keinen Babysitter. Und nur nebenbei, ich bin Antriebsspezialist. Meine Fähigkeiten werden hier unten eigentlich nicht gebraucht. Al-Khaled seufzte. Davis Bitte war zwar begründet, doch er gab ihr nur ungern statt. Während seine ganze Aufmerksamkeit von der anderen, geheimen Mission des SCI-Teams auf Gamma Tauri 4 beansprucht wurde, hatte er nicht die nötige Zeit gefunden, um die Kolonieförderung zu betreuen. Er war erleichtert gewesen, als Davis diese Rolle für ihn übernommen hatte. Allerdings sah er keinen Weg, um Davis die Situation zu erklären, ohne gegen die Sicherheitsprotokolle der Mission zu verstoßen.
»In Ordnung«, sagte Al-Khaled schließlich. »Beenden Sie Ihre Schicht, dann können Sie sich zurück auf die Lovell beamen lassen. Ich werde Grex die Leitung der Beta-Schicht übertragen. Aber wenn es irgendeinen Notfall geben sollte, brauche ich Sie hier umgehend wieder. Verstanden?«
»Vollkommen«, antwortete Davis. »Danke, Sir.«
»Nichts zu danken.«
Davis bestätigte das Ende des Gesprächs mit einem Nicken und begann wieder durch den Raum zu schlendern und stichprobenartig die Arbeit der anderen Spezialisten zu überprüfen. Al-Khaled ging auf eine schlichte, dunkelgraue Tür am anderen Ende des Zimmers zu und schritt nach einem kurzen biometrischen Identifikationsscan der Netzhaut seines linken Auges hindurch, als sich der Zugang öffnete. Er stieg eine enge Wendeltreppe hinunter und erreichte eine viel kleinere Kommandozentrale. Obwohl sie schlicht und zweckdienlich wirkte, wurde sie durch einige der neuesten sensorenabwehrenden Materialien der Sternflotte geschützt und war mit der modernsten Computer- und Sensortechnik ausgestattet. Die der Treppe gegenüberliegende Wand war in Wirklichkeit ein großer Bildschirm, der den Raum mit fahlem blauem Licht erhellte. Ihm zugewandt saßen 18 Leute an zwei Reihen von Arbeitsplätzen in erhöhten Rängen. Eine weitere Karte von Gamma Tauri 4 war auf dem Schirm abgebildet und mit einem komplizierten Netz aus Linien, Farben, Symbolen und Statistiken markiert. Lieutenant Tulane saß auf dem mittleren Platz der hinteren Reihe der Arbeitsplätze und ging geduldig eine Menge Daten auf ihrem Monitor durch. Al-Khaled trat behutsam an die Vulkanierin heran und wartete darauf, dass sie ihre Arbeit für einen Moment unterbrach. Einige Sekunden später hielt sie inne und drehte ihren Stuhl zu ihm herum.
»Kann ich Ihnen helfen, Sir?«
»Haben Sie etwas zu berichten, bevor ich Captain Okagawa kontaktiere?« fragte Al-Khaled.
Er bemühte sich, Einleitungen und Höflichkeiten zu vermeiden, wenn er mit Tulane sprach, da sie nichts von ineffizienter Kommunikationsgestaltung hielt. Sie hob eine Fläche auf der Karte des Hauptschirms hervor und antwortete:
»Wir haben unsere Analyse der Raster 2115 Süd bis 2119 Süd abgeschlossen. Keine Kontakte und keine Hinweise auf Umgebungsstrahlung. Allerdings konnte ein biologisches Untersuchungsteam in Raster 3642 Nord das Vorhandensein eines Typ-5-Lebenswertes bestätigen.«
»Danke, Lieutenant.«
Die Neuigkeit ließ Al-Khaleds Herz schneller schlagen. Ein Typ-5-Lebenswert war das Operation Vanguard-Kennwort für die Entdeckung des Taurus-Metagenoms, einem unglaublich komplexen genetischen Artefakt, das aus Hunderten von Millionen einzigartiger Chromosomen bestand, die durch eine Reihe gewöhnlicher chemischer Marker verbunden waren. Diese, so mutmaßen Föderationswissenschaftler der Zeit, konnten als eine Art Prüfsumme für eine mögliche Rekombination aller unterschiedlichen Stränge agieren. Bis jetzt waren verschiedene Varianten dieses Metagenoms auf so weit verstreuten Welten wie Ravenna 4 und Orion gefunden worden, und jetzt also auf Gamma Tauri 4. Obwohl es nicht das war, weswegen sie hierher geschickt worden waren, war es doch ein Zeichen dafür, dass sie an der richtigen Stelle suchten. Bis jetzt waren von der Sternflotte die bisher entdeckten Artefakte auf Welten gefunden worden, auf denen man auch das Metagenom entdeckt hatte. Obwohl es zu früh war, um sicher zu sein, dass das Metagenom und die Artefakte immer im Doppelpack auftreten würden, war die Korrelation zwischen ihren Entdeckungen genug, um Al-Khaled zu ermutigen. Die Aufmerksamkeit der Sternflotte war durch den kürzlichen Fund von fremdartiger Technologie auf Orion und fortgesetzte Untersuchung des Orion-Artefakts auf Gamma Tauri 4 gelenkt worden. Ein Team der Vanguard hatte auf der von Al-Khaled und seinen Leuten während der Konstruktion der Sternenbasis durchgeführten Recherche aufgebaut. Es war ihnen gelungen, eine zwar schwächere, dafür aber stärker konzentrierte Kopie der fremdartigen Trägerwelle zu erschaffen, die aus dem Genotyr-System gesendet worden war und viele der Systeme an Bord beeinträchtigt hatte. Man nahm einen Zusammenhang zwischen den Trägerwellen, den Artefakten und den fremdartigen Wesen an, mit denen die Besatzung der Endeavour auf Orion mehrmals blutig aneinander geraten war. Xiongs Team auf Vanguard hatte deswegen damit begonnen, Impulse der künstlich erzeugten Trägerwelle zu einer Reihe von Planeten zu senden, die dem Suchprofil entsprachen. Irgendetwas in der Resonanz, die von Gamma Tauri 4 ausging, hatte den Planeten ganz nach oben auf Xions Liste möglicher Forschungsziele gerückt. Commodore Race hatte keine Zeit verschwendet, die Lovell und ihr Team auf den Kolonieplaneten zu schicken. Offiziell, um die Besiedlung zum Nutzen der Bewohner und der Föderation als Ganzes voranzutreiben, aber auch um ihre Suche nach weiteren, möglicherweise auf der Oberfläche des Planeten verborgenen fremdartigen Artefakten im Geheimen fortzusetzen. Al-Khaled verließ Tulane und ging in sein Büro. Die Tür schloss sich mit einem leisen Zischen hinter ihm. Nachdem er sich in seinen Sessel gesetzt hatte, drückte er einen der Schalter auf seinem Schreibtisch und öffnete damit eine sichere Verbindung zur Lovell, die sich seit 4 Wochen in der Umlaufbahn des Planeten befand. Dort wurden Werkstoff und Bauteile gefertigt, die dann auf die Oberfläche des Planeten gebeamt oder geflogen wurden. Die letzte Woche war damit zugebracht worden, Rohre für ein Bewässerungssystem herzustellen. Muss ja für die Leute auf dem Schiff geradezu atemberaubend spannend sein, überlegte Al-Khaled schadenfroh. Sein Schreibtischmonitor mit dem klotzigen grauen Gehäuse erwachte leuchtend zum Leben und das Gesicht von Captain Daniel Okagawa erschien. Aus den wenigen Details, die auf dem winzigen Bildschirm im Hintergrund zu erkennen waren, schloss Al-Khaled, dass sich der Captain in seinem privaten Quartier an Bord des Schiffes befand. »Guten Tag, Captain«, sagte Al-Khaled. »Davis teilte mir mit, dass Sie Neuigkeiten von Vanguard haben.« »Unglücklicherweise ja«, erwiderte Okagawa. »Die Kolonialbehörde teilte uns mit, dass New Boulder unabhängig wird.« »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Die haben den Protektoratsstatus abgelehnt?« »Ich fürchte ja«, sagte Okagawa. »Ich muss Ihnen ja nicht extra sagen, wie kompliziert das die Dinge machen wird.« Sobald Al-Khaled seinen Kiefer wieder auseinanderbekam, fragte er, »Haben Sie vor, uns rauszuwerfen?« »Davon wissen wir noch nichts«, antwortete der Captain. »Ich habe mit Miller geredet. Er sagt, dass der neue Chef nicht gerade einer unserer größten Anhänger ist.« Nachdem er die Auswirkungen dieser Nachricht für ein paar Sekunden überdacht hatte, sagte Al-Khaled, »Wir haben hier ein wirklich gutes Arbeitsverhältnis zu den Siedlern aufgebaut. Deswegen denke ich nicht, dass wir uns Sorgen wegen irgendwelcher Feindseligkeit machen müssen. Schließlich fordern wir ja nichts von ihnen.« »Das ist wahr«, gab Okagawa zu. »Meine einzige Sorge besteht darin«, ergänzte Al-Khaled, »was passieren wird, wenn die Nachricht, dass dies keine Föderationskolonie ist, nach außen dringt.« Okagawa seufzte. »Eine Katastrophe nach der anderen, in Ordnung? Die neue Präsidentin der Kolonie befindet sich noch auf Vanguard, während ihr Schiff betankt wird und neue Passagiere an Bord nimmt. Aber sie wird wahrscheinlich noch in dieser Woche hier eintreffen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, einen guten ersten Eindruck zu machen und sie nicht zu verärgern.« Al-Khaled nickte. »Okay, das schaffe ich. 2 Dinge sollten Sie allerdings wissen«, sagte Okagawa. »Erstens, sie ist ein Empath, also passen Sie auf, was Sie denken, wenn sie dabei ist.« Das bewirkte bei Al-Khaled ein genervtes Aufstöhnen. »Und was noch?« »Ihr Name ist Jean Venuessa«, sagte der Captain und fügte in einem düsteren Tonfall hinzu. »Und sie ist die Ex-Frau von Commodore Race.« Ein Zusammenzucken und ein Stirnrunzeln. »Ich bitte um Erlaubnis zu kündigen.« »Abgelehnt«, erwiderte Okagawa. »Und der Himmel möge sich unserer erbarmen.«